Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge Fotografie tut gut. Heute gibt's wieder eine kleine Fotosprechstunde mit mir, das heißt, die Stimme von Falk wird heute nicht zu erklingen kommen. Aber ich werde euch heute ein bisschen was Technisches erzählen, ein bisschen Talk rund um die Fotografie allgemein. Und damit starten wir direkt mal rein ins Thema. Und zuallererst möchte ich nochmal mit einem ganz kleinen Rückblick starten. Ich werde da bestimmt in den nächsten Wochen immer mal wieder noch mit Falk kurz drüber sprechen, aber hier nochmal ganz kurz angemerkt. Letztes Wochenende, das heißt am 21. bis 23. März, haben wir uns mit dem Fotografie Too Good Freundeskreis in Duisburg getroffen, haben da ein Wochenende zusammen verbracht, sind zusammen fotografieren gegangen, haben zusammen gemütlich zu Abend gegessen und hinterher das ein oder andere Getränk zusammen eingenommen und uns vor allem auch die Fotos der Reise der Rollercord gezeigt. Wir haben uns in der Community Falks Rollercord hin und her geschickt. Ich glaube, sie war insgesamt bei 21 verschiedenen Mitgliedern des Fotografie Too Good Freundeskreises und jeder hatte dann so zwischen einer und vier Wochen Zeit, mit der Rollercord Fotos zu machen, mal das Gefühl zu erleben, wie es ist, mit einer zweiäugigen TLR-Kamera im Mittelformat analog zu fotografieren. Und die Ergebnisse haben wir uns dann halt am Wochenende gezeigt. Und ja, ich will gar nicht zu viel darüber erzählen, damit auch du, falls du nicht dabei warst, jetzt nicht irgendwie total davon überfordert bist, dass ich von irgendwas erzähle, was ihr gar nicht miterlebt habt. Aber falls ihr bei den nächsten Treffen mal dabei sein wollt, schamlose Eigenwerbung beginnt jetzt. Schaut doch nochmal im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis vorbei. Am besten auf der fotografietutgut.de am Stück geschrieben. Webseite. Einmal reinschauen unter Freundeskreis und dann findet ihr da ein paar Informationen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch gerne bei Falk oder mir. Und vielleicht schaut ihr mal vorbei in der kleinen Community, die wir da haben und wollt vielleicht bei einem der nächsten Treffen dabei sein oder euch einfach online mit uns austauschen. Wir haben da auch ein paar Projekte, die wir uns nur innerhalb der Community zeigen, ohne dass wir uns dafür physisch treffen müssen, sondern die zeigen wir uns online und arbeiten da zusammen an verschiedenen Themen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Genau, aber dieses Wochenende war auf jeden Fall herrlich. Hat Spaß gemacht, mit so vielen Gleichgesinnten die Tage zu verbringen und zusammen über Fotografie und alles drumherum und alles, was nicht mit Fotografie zu tun hat, zu quatschen. Das war wirklich sehr schön. So, aber um da jetzt gar nicht zu lange zu verweilen, gehen wir mal direkt ins Thema der heutigen Folge. Und zwar habe ich noch eine Frage bekommen vom lieben Sebastian. Vielen Dank, Sebastian, für die Frage. Und zwar, welche Brennweite wofür? Wir fangen einfach mal ganz vorne an, denn wahrscheinlich hat jeder dazu schon mal irgendwas gehört. Und ich versuche mal so einen ganz kleinen Rundumschlag zu machen der Standardempfehlungen. Aber wohin uns das führt, schauen wir später. Brennweite ist ja erstmal nur eine physikalische Größe, wie wir alle wissen, und die ist unabhängig vom Sensor, aber ich rede jetzt über Brennweiten auf Kleinbildsensoren bezogen. Das heißt, wenn du mit einer APS-C-Kamera fotografierst, ich versuche es zwischendurch immer mal einfließen zu lassen, dann musst du immer die Brennweitenbereiche, die ich sage, oder die Brennweiten, von denen ich spreche, durch 1,5, 1,6 teilen. Wenn du mit Micro Four Thirds fotografierst, musst du sie durch 2 teilen, um ungefähr den gleichen Bildeindruck so vom Bildwinkel zu bekommen. Ich versuche es, wie gesagt, immer mal wieder zu erwähnen, aber falls ich es mal nicht bedenke, habt ihr im Hinterkopf, die Brennweiten, die ich sage, beziehen sich immer auf einen Blickwinkel, wie er mit dieser Brennweite auf einem Kleinbildsensor, Vollformat, wie auch immer man das nennen will, entstehen würde. Wir fangen ganz unten an mit Ultraweitwinkel. Fisheye habe ich jetzt mal bewusst weggelassen. Das ist ja der Ultraweitwinkelbereich und da geht es um eine Linse, die wahrscheinlich meistens als Effektlook herangezogen wird, weil ein Fisheye-Objektiv, das sind dann Brennweiten an Kleinbild, ja, so 8 mm, 10 mm, sogar noch weniger, 6, 7 mm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit das runtergeht, aber da bekommt man ziemlich viel drauf, so fast 180 Grad Rundumblick zum Beispiel. Und das verzerrt den Eindruck der Welt natürlich ganz enorm, weil, ja, also das ist, entspricht dem kompletten Gesichtsfeld des Auges. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Auto rechts von mir geparkt habe und ein Auto links von mir geparkt habe und ich stehe dazwischen, habe ich beide Autos noch, ja, je nach tatsächlicher Brennweite dieses Fisheye-Objektivs, aber im Prinzip habe ich dann beide Autos noch komplett im Bild. Habe also so einen kompletten 180-Grad-Rundumblick. Und damit das auf ein rechteckiges Bild passt, bleibt natürlich physikalisch gar nichts anderes übrig, als alles so ein bisschen zurecht zu quetschen. Aber wir fangen mal im etwas weniger drastischen Bereich an, nur dass wir das Fisch einmal erwähnt haben, und zwar im Ultraweitwinkelbereich. Was ist denn ein Ultraweitwinkelobjektiv? Da sind wir bei Brennweiten, naja, ich glaube die Definitionen sind nicht so richtig in Stein gemeißelt, aber wir reden jetzt mal von Brennweiten von 20 mm und weniger. Vielleicht sagt mancher auch unter 24 mm ist schon Ultraweitwinkel, aber wir fangen jetzt einfach mal bei 20 abwärts an. Da bekommt man eine ganze Menge aufs Bild. An APS-C wäre das dann also ja, bei 12, 13 Millimetern abwärts, 14 auch noch, und bei Micro Four Thirds demnach so ungefähr bei 10 mm oder weniger Brennweite. Und das sind so die Objektive, die ganz klassischerweise vor allem für Landschaftsfotografie empfohlen werden. Vielleicht auch für Städtetrips, Architektur, wobei man bei solchen Weitwinkelobjektiven, Ultraweitwinkelobjektiven natürlich darauf achten muss, die haben die Eigenschaft, besonders schnell stürzende Linien zu verursachen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mit der Kamera nach oben fotografiert und je weitwinkliger das Objektiv, desto drastischer fällt das auf. Und je weiter ihr aus der horizontalen Achse heraus fotografiert, also je weiter ihr die Kamera nach oben oder nach unten neigt, desto deutlicher fällt es auf, dass eigentlich parallel zueinander laufende Linien, also zum Beispiel die Kanten von einem Haus, das vor euch ist, die neigen sich immer mehr zueinander. Wenn man nach oben fotografiert, dann neigen sie sich oben zueinander, also sie laufen oben aufeinander zu. Wenn man die Kamera leicht nach unten oder stark nach unten ausschwenkt, laufen sie unten aufeinander zu. Ja, das nennt man stürzende Linien. Wer das vermeiden möchte, der tut gut daran, gerade bei sehr weitwinkligen Objektiven, die Kamera exakt horizontal auszurichten, dann passiert das eigentlich in aller Regel nicht. Nein, also dann passiert sogar generell nicht. Alles, was da noch passieren kann, sind Verzeichnungen im Objektiv. Das ist aber ein anderes Thema. Diese Ultraweitwinkelobjektive haben natürlich den Vorteil, dass sehr viel drauf passt. Wenn ihr also in einer weiten, naturbelassenen Berglandschaft steht und ihr wollt zeigen, schaut mal hier, in alle Richtungen kann ich gucken und nirgendwo ist ein Haus. Überall wunderschöne Bäume, Berge, Seen, die groß aussehen sollen. Ja, dann habt ihr mit diesen Ultraweitwinkelobjektiven die Möglichkeit, das zu fotografieren, ohne ewig weit von etwas wegzustehen auch. Ne? Also wenn ihr direkt am Ufer eines Sees steht, kann es sein, dass ihr mit einem Ultraweitwinkelobjektiv ja, alle Ufer sozusagen auf einem Bild drauf bekommt, ohne was abschneiden zu müssen. Eine andere Anwendung ist sicherlich auch Astrofotografie, wobei ich damit jetzt nicht, also das ist ein breites Feld. Astrofotografie ist ja auch zum Beispiel die Andromeda-Galaxie. Um die zu fotografieren, brauche ich keinen Ultraweitwinkel oder irgendwelche planetarischen Nebel, für die man eher ein Teleskop benutzt, weil man so viel Brennweite haben möchte, dass man das ausreichend groß dargestellt kriegt. Ich beziehe mich jetzt hier auf den Teil der Astrofotografie, der vor allem sich so auf diese Milchstraße-Nachthimmel-Aspekte bezieht. Ne? Und die Milchstraße ist nun mal so groß, dass sie sich bei uns von einem Horizont zum gegenüberliegenden quasi erstreckt. Und das bedeutet, man braucht eine ganze Menge an Bildwinkel, um möglichst viel von dieser Milchstraße auf den Sensor bannen zu können. Und da bieten sich eben Ultraweitwinkelobjektive auch super an, zumal es die als Festbrennweite auch mit einer entsprechenden Offenblende gibt. Also ich habe zum Beispiel von Sony das 20 mm Blende 1.8 hier. Das ist also am, ja quasi nach der Definition von eben am obersten Ende von Ultraweitwinkel oder vielleicht sogar der Beginn von einem normalen Weitwinkelobjektiv. Für Milchstraße würde man vielleicht sogar noch eher auf 16 oder 14 mm gehen oder sogar auf 12, um einfach möglichst viel von diesem gigantischen, Bild, was man da geboten bekommt, nachts einfangen zu können. Aber das sind so die klassischen Empfehlungen, Ultraweitwinkel, Landschaft, Astro, Milchstraße und vielleicht auch noch so ein bisschen Städtetrips, wenn man irgendwie in den Hochhäuserschluchten steht und diesen dramatischen Look haben will, von so hoch geht's da hoch zwischen den Hochhäusern und so weiter, dann kann man das dafür auch super ranziehen. So, wir laufen direkt mal einen Brennweitenbereich weiter und landen bei den klassischen Weitwinkelobjektiven, die ohne Ultra. Die fangen dann der Logik von eben folgend bei 20 mm an und gehen so bis 50 mm ungefähr. Jetzt kann man sich auch da streiten, ne? Wo sind denn die Normalbrennweiten, die dann darauf folgen kommen? Dazu gleich nochmal mehr. Aber wir rechnen jetzt mal mit 20 bis 50 mm, also auf APS-C ungefähr ja, 14 bis 33 mm oder auf Micro Four Thirds, das ist leichter zu rechnen, von 10 bis 25 mm. Wahrscheinlich klingelt bei dem einen oder anderen jetzt direkt Reportagefotografie. Ja, und das ist so der Klassiker. Wer hat nicht schon davon gehört von 28 oder 35 mm Objektiven, die so einen schönen Weitwinkel-Look noch haben, aber ohne zu sehr zu verzerren und auch mal einen Menschen fotografieren können, ohne dass der hinterher eine riesengroße Nase hat. Denn das ist das, was bei Ultraweitwinkel-Objektiven passiert, wenn man sehr nah an die Person rangeht, um eben bei diesem riesen Bildwinkel viel vom Menschen im Bild zu haben. Also den Menschen groß im Bild zu haben, dann ist die Nase eben prozentual so viel näher an der Kamera als die Augen und die Ohren, dass es aussieht, als hätte man eine riesen Nase und relativ kleine Ohren, weil die dann halt schon relativ weit weg von der Kamera sind. Also da kann es halt schnell passieren, dass die Nase auf halbem Abstand zur Kamera ist wie die Ohren. Und wer in Mathematik beim Strahlensatz aufgepasst hat, der weiß, dass dann die Ohren im Verhältnis zur Nase nur halb so groß sind, weil sie doppelt so weit weg sind. Während man eben mit einem längeren Objektiv, zum Beispiel 50 mm, dann vielleicht 2,5-mal so weit weg wäre, was aber auch bedeutet, dass Nase und Ohren nicht mehr in so einem krassen Abstandsunterschied stehen und dann eben ähnlicher von der Abbildungsgröße sind. Und bei 35 mm ist das eben schon in einem halbwegs ansehnlichen Maß, zumal man da jetzt wahrscheinlich nicht an so ein Close-Up-Porträt denkt, wo die Stirn schon irgendwie abgeschnitten ist und direkt unterm Kinn hört das Bild auf, sondern eher so Halbkörper und man sieht aber noch viel um den Menschen drumherum. Und das ist das, was so einen Charme an diesen Brennweiten hat. Man kann super einen Menschen darstellen, ohne dass der total unförmig geformt wird von der Brennweite und gleichzeitig sieht man aber noch viel um ihn herum. Deswegen Reportagebrennweite. Wir haben einen Menschen, den wir in den Fokus setzen können, aber auch das ganze Umfeld, in dem er sich bewegt, gut dargestellt. Stefan Wiesner würde an dem Punkt wahrscheinlich sagen, Mensch bei der Arbeit. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil man eben ja, die ganze Umgebung um ihn herum zeigen kann. Also typisch ist Reportage, Reisefotografie vielleicht, wenn man ein kleines, leichtes Gepäck haben will und nur eine Brennweite mitnehmen möchte, eine kompakte, dann bietet sich das an. Zumal man ja da auch immer noch ins Bild reinschneiden könnte, aber wenn man den kompletten Bildwinkel von, sagen wir mal, 28 mm benutzt, Leica Q-Fans werden jetzt leuchtende Augen bekommen, dann bekommt man eben ziemlich viel drauf. Wenn wir uns weiter Richtung 50 mm bewegen, 45 mm, dann wird das Ganze schon ein bisschen enger. Also dann ist es nicht mehr ja ganz so viel Umgebung, die drauf kommt. Und dafür nimmt halt weiter so diese Verzerrung, die perspektivische Verzerrung des Hauptmotivs ab, wenn wir näher rangehen. Da wird es dann also auch schon Richtung Porträt interessanter. Aber ganz klassische Porträtempfehlung kommt jetzt natürlich nicht direkt bei 35 mm auf, sondern da kommen wir gleich hin. Jetzt wechseln wir nämlich mal rüber zur Normalbrennweite. Warum heißt die Normalbrennweite Normalbrennweite? Da geht es ja im Prinzip darum, den Bildeindruck zu simulieren, den wir mit unserem Auge im Alltag auch erleben. Jetzt hat unser Auge, habe ich eben mal nachgeschaut, so circa 17 mm Brennweite. Aber unser Sensor im Auge ist eben auch nicht 36x24 mm groß, unsere Netzhaut. Und naja, jetzt haben wir ja auch schon einen riesen Rundumblick, also so ein Mensch sieht ja fast 180 Grad, also wenn man die Hände mal so auf Höhe der Augen rechts und links ausstreckt, dann sieht man die so ganz am Rand noch gleichzeitig im Bild, aber das, was wir so wahrnehmen, ist ja ein viel engerer Bereich dieses Bildes, ne? Also unser peripheres Sehvermögen ist eben eher so Bewegungskontrolle in der Umgebung, da sehen wir nicht mehr besonders scharf, da sind wir nur gut darin, schnell zu verarbeiten, um herannahende Objekte schnell erfassen zu können, aber um die wirklich zu erkennen, müssen wir uns dem Objekt schon eher zuwenden. Das hat wahrscheinlich jeder von euch auch so festgestellt im Alltag. Und so die größten Verhältnisse und die Wahrnehmung unserer Welt findet so irgendwo zwischen 43 und 60 Millimetern statt. Da findet man verschiedene Angaben und naja, so ganz logisch ist es ja sowieso nicht zu erklären, da wir eben, je nachdem in welchem gedanklichen Modus wir uns befinden, so ein bisschen unterschiedlich auch wahrnehmen, was da so an visuellen Eindrücken auf uns einprasseln. Wenn wir uns auf etwas sehr stark konzentrieren, dann fühlt sich unser Gesichtsfeld vielleicht enger an, schon fast eher 85 mm vielleicht, gucken etwas sehr konzentriert an und verlieren so ein bisschen die Wahrnehmung dessen, was darum herum ist. Wenn wir in so einem suchenden, entdeckenden Modus sind, sind wir vielleicht sogar eher Richtung 35 mm vom Eindruck unterwegs, nehmen sehr viel auf von dem, was so um uns rum ist und haben gar nicht so einen starken Fokus auf die eine Sache, sondern eher auf die ganze Szenerie. Deswegen gar nicht so ganz einfach zu sagen. Aber zum Beispiel habe ich gehört, dass die Leica Q3 43 mit ihren 43 mm eben auf so eine normal brennweitenartige Situation hin will, weil, glaube ich, auch die Diagonale des Sensors 43 mm ist und dann hat man quasi Brennweite und Bilddiagonale ist dann ein Maß sozusagen. Da müsste ich aber jetzt auch selber nochmal ganz genau nachgucken und so ganz wichtig ist das eben nicht, aber bei diesen Objektiven geht es eben darum, besonders einfach den Bildeindruck, den man eben gerade erlebt, festzuhalten. Also man steht vor etwas, möchte das fotografieren und wenn diese Theorie von Normalbrennweite aufgeht, dann heißt das, ich gucke durch die Kamera und sehe das, was ich ohne Kamera auch gesehen habe, ungefähr so, wie es da ist und kann direkt das Bild machen. Das hat natürlich als Vorteil, dass man damit super im Alltag fotografieren kann, ne? Weil man nicht groß überlegen muss, okay, welche Brennweite habe ich, wo muss ich hingehen, um jetzt das einfangen zu können, sondern man nimmt den Bildeindruck so mit, wie man ihn gerade in diesem Moment erlebt und deswegen Normalbrennweite und deswegen auch die Empfehlung oft als Anfänger. Ja, kauft ihr doch mal ein 50 mm Objektiv, die sind erstens oft günstig, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und Falk hat das auch schon mal bei Fotografie zu gut früher getan. Es ist eine super günstige Einstiegsbrennweite, es gibt sie in relativ offenblendig und lichtstark, was sie einfach attraktiv macht, um damit zu starten und eben leichter Einstieg, weil man nicht groß überlegen muss, würde man jetzt mit 20 mm einsteigen, wäre man wahrscheinlich so ein bisschen überfordert mit der ganzen Menge an Informationen, die man da in einem Bild auf einmal geboten bekommt und wie man da dann auf das Motiv sich spezialisiert. Und auf der anderen Seite, wenn man mit sehr viel Brennweite anfängt, dann hat man immer nur einen ganz kleinen Teil aus der Umgebung heraussetziert und möchte man das große Ganze zeigen, so wie man das erlebt, müsste man sehr weit nach hinten gehen oder ja, auch da sehr clever komponieren, um eben die ganze Szenerie auf diesem einen Bild mit einer engen, langen Brennweite zu erfassen. Was macht man mit sowas? Genau, also klassischerweise Alltag, vielleicht so als Familien immer dabei, Objektiv. Porträts gehen auch schon sehr gut. Das ist jetzt, da sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema Porträts. Früher hat man ja sehr lange Brennweiten, oder was heißt sehr lange Brennweiten? Lange Brennweiten für Porträts empfohlen. Ein 85 mm Objektiv ist eigentlich so die super Standardempfehlung für Porträts gewesen. Und mittlerweile macht man natürlich auch viel mit weiteren Brennweiten Porträts. Und gerade 50 mm haben da den Charme, dass man, um eine Person halbwegs nah abzubilden, halbwegs groß, also nicht irgendwie Ganzkörperporträt, sondern vielleicht Oberkörper und Kopf, dann ist man relativ nah an der Person dran und das sieht man dem Bild eben, weil es unserer natürlichen Verzerrungsempfindung entspricht, ungefähr vom Bildeindruck. Man sieht, dass man eben als Fotograf nah an dem Motiv dran war und empfängt dann eben auch diese Nähe zum Menschen, den man da fotografiert hat, wenn man das Bild anguckt. Und das hat natürlich auch seinen ganz eigenen Reiz, während vielleicht ein Porträt mit 135 mm ein bisschen distanziert wirkt, weil man eben relativ weit weg muss, um Menschen halbkörpermäßig abzubilden. Genau, das wären so die klassischen Empfehlungen für Normalbrennweiten, wahrscheinlich auch für alles andere, wo es auf realistische Darstellung ankommt. Also Food Photography, Tabletop, Stillleben, alles was so Produktfotografie vielleicht. Da kann man ein super Normalobjektiv nehmen, weil der Eindruck, den das Bild vermittelt, eben mit der Realität aus menschlicher Sicht relativ gut übereinstimmt. So, wir werden noch ein bisschen länger und überschreiten die Grenze zu 70 mm. Und nähern uns dem Tele. Jetzt hat wahrscheinlich jeder schon mal von so einem 70-200 Objektiv gehört oder 85 mm, 100 mm, gerade bei Makroobjektiven eine beliebte Brennweite. 135 mm ist so ein Bokeh-Killer, weil bei 135 mm und dann üblicherweise Blende 2 oder Blende 1.8 als offenste Option, die das Objektiv mitbringt, das ermöglicht eine sehr starke Freistellung. Weil die Blende eben riesengroß ist, ne? 135 durch 2 ist also jetzt kein Quatsch rechnen, 67,5 mm. Das ist ein richtig großes Loch, was in so einem Objektiv drin sitzt und dementsprechend heftig ist eben die Freistellung durch Unschärfe. Wird also gerne für Porträts genutzt, aber auch in der Sportfotografie hat so ein 70-200-28 oft eine Anwendung. Also jetzt sind wir im Telebereich, das heißt, ich habe es nicht vergessen, ich liefere es schnell noch nach. Wir sind bei APS-C demnach so ungefähr bei 50 mm bis 200 mm und im Micro Four Thirds Bereich bei 35 bis 150 mm im Telebereich. Damit wird auch gerne Sportfotografie betrieben, wie gesagt. Wir haben dabei oft noch relativ große Blendenöffnungen, so 2,8 bei den Zooms. Und das bedeutet, dass man auch bei nicht so optimalen Lichtbedingungen noch schnelle Verschlusszeiten hat. Das fällt bei der nächsten Kategorie der Brennweiten dann gleich schon ein bisschen mehr weg. Und gleichzeitig hat man aber sehr viel Brennweite und kann sehr nah an ein Geschehen ran, auch wenn man vielleicht hinter der Bande am Fußballfeldrand steht, zum Beispiel jetzt als geht bei anderen Sportarten genauso, oder man steht an der Rennstrecke hinterm Zaun und möchte aber die Rennfahrzeuge, die vorbeifahren, noch groß abbilden. Da bietet sich so ein 70-200 an, das ist also ein ganz klassisches Sportobjektiv und auf der anderen Seite, wie gesagt, auch im Studio gerne als Porträtobjektiv benutzt oder auch natürlich außerhalb des Studios mit Available Light gerne für Porträts eingesetzt. Es macht einen etwas anderen Look. Wenn ihr Lust habt, ich versuche daran zu denken, euch das zu verlinken. Es gibt so schöne Mini-Videos, bei denen die gleiche Person immer mit gleichem Anteil im Bild, also die Person sieht im Bild immer gleich groß aus, mit verschiedenen Brennweiten fotografiert wird. Sowas sich anzugucken, ist manchmal ganz aufschlussreich. Und dann hat man eben das erste Bild bei vielleicht 20 mm und das letzte Bild bei 200, 400, 600 mm. Und dann sieht man, wie sich so der Eindruck des Körpers verändert, je nachdem, mit welcher Brennweite man ihn fotografiert. Während so ein Körper bei sehr weiten Brennweiten eben, wie eben beschrieben, ein bisschen verzerrt aussieht, so ein bisschen zu plastisch, die Ohren sind schon super weit weg und die Nase ist viel zu nah dran am Bild gefühlt. Dann kommen wir über die Normalbrennweite, was so ungefähr dem Eindruck, den wir im Alltag von unseren Mitmenschen erleben, vermittelt. Und dann in den Telebrennweiten wird so ein Mensch mit zunehmender Brennweite, ja, wie soll man das beschreiben, ohne dass das irgendwie, das soll gar nicht wertend klingen, aber er wird so ein bisschen platt gedrückt vielleicht, könnte man das so sagen. Also die Ohren und die Nase liegen dann im Prinzip näher aneinander, weniger weit hintereinander, als man das so aus dem Alltag kennt. Aber also, ja, das ist so ein bisschen der Bildeindruck, der dabei übrig bleibt. Hat alles ein Für und Wider, ne? Ein etwas distanzierteres Bild, vielleicht ein Bewerbungsfoto oder so, wo wir jetzt nicht irgendwie darauf aus sind, dass es aussieht, als würden wir gerade direkt nebeneinander auf dem Sofa sitzen, ist vielleicht dann eher was für, ja, ein Teleobjektiv, wenn es um sinnliche Fotografie geht, was Nahbares, was vielleicht eher aus so einer Situation, wir sitzen zusammen eben auf der Couch, wir sitzen nebeneinander an einem Tisch in einem Café oder so, da bieten sich dann weitere Brennweiten an. Erstens muss man da nicht so weit weggehen und zweitens sieht man eben auch, dass man nicht so weit weg davon war, sondern dass eine gewisse Nähe zwischen Fotograf und fotografierter Person bestand. Genau, also mit diesen Eindrücken kann man super spielen, wenn man die Brennweiten dazu entsprechend berücksichtigt, wie der Abstand zwischen den Menschen ist. Und jetzt kommen wir noch in den letzten Bereich, den ich hier aufmachen will. Und zwar habe das eben mal bei Google kurz gegoogelt, wie die das so einkategorisieren. Und jetzt landen wir in der Kategorie Super Tele und da wird beschrieben, Brennweiten über 300 mm, entspricht also bei APS-C über 200 mm und bei Micro Four Thirds Brennweiten über 150 mm. Und da fällt wahrscheinlich jedem zuallererst ein, das ist so ein typisches Naturfotografen-Wildlife-Ding. Damit liegen die Jungs im Tarnzelt im Gebüsch und warten darauf, dass der Eisvogel vor der Linse landet oder was auch immer für ein schwer zu fotografierendes Tier. Hat natürlich den riesen Vorteil, durch die gigantische Brennweite und den damit immer kleiner werdenden Bildwinkel ist auch ein weit entferntes oder sehr kleines Objekt auf dem finalen Bild relativ groß dargestellt. Was bedeutet, dass man Dinge, an die man nicht näher rankommt, trotzdem formatfüllend fotografieren kann. Das deckt sich natürlich dann auch mit Planespotting zum Beispiel. Ne? Also auf Flughäfen darf man normalerweise nicht einfach übers Rollfeld laufen und mit so einem langen Teleobjektiv bekommt man aber auch von hinter dem Zaun oder von der Besucherterrasse aus ein Flugzeug komplett abgebildet. Und auch in der Naturfotografie allgemein bietet sich das total an, um kleine Details total rauszusezieren aus der Umgebung, weil man eben auch über diese drastischen Schärfe-Unschärfe-Verlauf, den so eine lange Brennweite oft mit der entsprechenden Blende mit sich bringt, total, ja, Details nehmen kann und die über den Hintergrund stellen kann. von der Bildwirkung her, sodass der Hintergrund quasi gar keine Rolle mehr spielt, sondern man hat nur noch ein Motiv und das sitzt in einer Wolke aus Farben oder aus Licht und der Rest aber nicht mehr zu erkennen. Das sieht man zum Beispiel auch oft bei Naturfotografen, dass damit bestimmte Blüten fotografiert werden. Wobei, wenn die zu klein werden, sind wir wieder im Makrobereich, aber das gibt es in allen Brennweiten. Also dann bräuchte man eben ein Objektiv, das besonders nah noch fokussieren kann. Das ist aber erstmal unabhängig von der Brennweite, von daher anderes Thema. So, jetzt könnte man sich also denken, okay, super, danke lieber Michael für diese tolle Liste. Für das nächste Foto, das ich machen will, gehe ich jetzt einfach danach vor, schnapp mir die passende Brennweite aus meinem Schrank. Oder kaufe mir auch im schlimmsten Fall, noch das Objektiv dazu und lege los. Aber wäre Fotografie, wenn wir einfach nur nach dieser Liste vorgingen? Nein, natürlich nicht. Und dazu gibt es jetzt mal so ein bisschen Gegenbeispiele, um mal gezielt mit diesen Konventionen, diesen fotografischen Konventionen zu brechen. Zum Beispiel, habe ich ja eben schon gesagt, Porträt muss man nicht zwangsläufig mit den leichten Telebrennweiten, die dafür klassischerweise zuallererst empfohlen werden, machen. Man kann auch super Porträts mit Weitwinkelobjektiven fotografieren. Zum Beispiel viel Grüße an Andreas Groth, der schon mit, ich weiß gar nicht mehr, wie wenig Brennweite es war, auf jeden Fall mit Ultraweitwinkel auch schon Menschen fotografiert hat und es funktioniert. Das gleiche gilt für Wildlife. Ist natürlich eine extreme Herausforderung und gerade dieses Thema, ich komme nicht nah genug ran, weil mir das Motiv weggerennt, wenn ich mich näher, ist dann natürlich wirklich ein Problem. Aber gerade Aufnahmen von Wildtieren mit Ultraweitwinkel sind oft super spannend, weil man eben die riesige Umgebung noch dargestellt hat, die hinter dem Motiv, in der sich das Lebewesen normalerweise aufhält. Also zum Beispiel, ich suche mal gerade ein praktisches Beispiel, wir nehmen irgendeinen spannenden Frosch. Vielleicht einen Frosch, der super selten ist. Und ich nehme mir jetzt mal 600 mm, lege mich am Rand des Teiches auf die Lauer, der Frosch kommt rausgehüpft, ich mache ein Foto von dem Frosch und wie sieht das finale Foto aus? Ich sehe einen Frosch und dahinter ein matschiges Meer aus Farbe. Das kann super schön sein, wenn ich zeigen will, so sieht dieser Frosch aus. Wenn ich aber über den Frosch erzählen will, was er so macht, wie sein Lebensalltag ist, in welcher Umgebung der lebt, wie die Umstände sind, unter denen der sein Leben begehen muss, dann ist das natürlich mit so einem 600mm Foto nicht großartig gezeigt, denn ich sehe ja von dem Hintergrund fast gar nichts, weil der Bildwinkel super eng ist und weil die Unschärfe so groß ist, aber vor allem wegen des Bildwinkels. Und sich jetzt natürlich die Arbeit zu machen, mit vielleicht 20mm oder noch weniger, direkt vor dem Frosch ein Foto zu machen, das bedeutet natürlich unfassbar viel Geduld und Glück, dass der Frosch direkt vor der Linse sitzt, weil er ansonsten nur 3 Pixel groß ist im Bild. Aber wenn ich das schaffe, habe ich natürlich den Frosch gezeigt, und dank offenblendiger Objektive auch mit einer entsprechenden Trennung zum Hintergrund, aber trotzdem den kompletten Teich vielleicht, an dem der lebt. Und das Gebirge, was sich dahinter befindet. Und damit kann ich halt viel mehr über den Frosch erzählen, wenn es nicht nur um sein Aussehen an sich geht. Sieht man oft genug. Und wenn es den meisterhaften Naturfotografen gelingt, so ein Bild zu machen, da ziehe ich nur meinen Hut vor, sowas habe ich noch nicht geschafft, aber das ist einfach immer wieder erstaunlich dann und spannend, einfach weil man solche Bilder auch nicht jeden Tag sieht. Gleichermaßen, umgekehrtes Szenario, Landschaftsfotografie mit dem Teleobjektiv. Ganz oft wird ja gesagt, du willst Landschaft fotografieren, such dir einen Ultraweitwinkel oder mindestens 24mm, besser aber weitwinkliger und geh damit raus. Aber es gibt auch wunderbare Gegenbeispiele dafür, zum Beispiel Berglandschaften. Und man nimmt ein Teleobjektiv und fotografiert 3 Täler weiter den markanten, zerklüfteten Gipfel des übernächsten Berges und hat davor und dahinter durch die große Entfernung, durch Nebelschichten immer weiter in Grau abgestuft, die nächste und nächste und nächste Bergkette. Das sind Fotos, die funktionieren mit einem Weitwinkelobjektiv kaum, wenn nicht sehr spezielle Umstände vorliegen. Ja, also gerade oder gräserne Hügel, die hintereinander liegen und immer weiter im Dunst verschwinden. Das funktioniert eben mit dem Tele viel besser, weil man viel mehr hintereinander liegende Ketten, die eigentlich super weit auseinander liegen, durch diesen engen Bildwinkel auf einem Bild sichtbar vereint bekommt. Das heißt also, am Ende ist die ganze Thematik, welche Brennweite soll ich für was nehmen, nur so ein erstes Raster, an dem man sich entlanghangeln kann. Aber am Ende geht es eigentlich viel mehr darum, zu wissen, mit welchem Bildeindruck gehe ich da jetzt ran und was möchte ich eigentlich über das, was ich da fotografiere, erzählen. Insofern spielt Technik mal wieder gar nicht so viel Rolle und es geht vielmehr um die Idee, die man damit hat. Ich spreche ja zum Beispiel auch vieles dafür, Entschuldigung, jetzt schmeiße ich hier schon mit Sachen um mich. Ich spreche ja zum Beispiel auch vieles dafür, einfach mal mit einer Brennweite alles zu machen, versuchsweise. Hat den Riesenvorteil, zumindest wenn man sich dafür nichts Neues kaufen muss, spart man eine ganze Menge Geld. Und zum anderen hat man, wenn man jetzt nicht sagt, meine eine Brennweite ist ein 600 mm Blende 4, das ist nämlich meistens so ein 3 Kilo schweres Kanonenrohr, das man mit sich rumträgt. Aber sagen wir mal, wir würden alles mit einem 35 mm Blende 1.8 fotografieren. Das ist meistens ein ziemlich kompaktes Objektiv, ziemlich scharf, lichtstark genug und auch bei schlechten Lichtverhältnissen schon noch was abbilden zu können. Lichtstark genug, um mit Schärfe und Unschärfe spielen zu können. Und mal damit alles zu versuchen. Klar, bei Wildlife, wie gesagt, erfordert das wahrscheinlich extrem viel Geduld. Bei Landschaft erfordert das vielleicht ein bisschen mehr achtsame Komposition, wenn man eine riesenweite Landschaft zeigen will und zeigen will, wie weit die ist, muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr basteln. Vielleicht möchte man dann bei Porträts zum Beispiel mehr mit Vordergründen, durch die man durchfotografiert, arbeiten, um noch ohne zu nah ans Modell rangehen zu müssen, Plastizität und Trennung vom Hinter- und Vordergrund hervorrufen zu können. Also zum Beispiel eine schöne Pflanze, Zimmerpflanze, die im Vordergrund steht, und durch die Blätter durchfotografieren, um den Rand um das Modell herum weich zu zeichnen oder den zu verstecken. Zum Beispiel. Oder man möchte eben genau das zeigen. Wir sitzen hier in einem schönen Café und ich habe hier einen Menschen bei mir, den ich fotografieren will. Versucht doch mal, die Brennweite so zu nutzen. Dann habt ihr ein Porträt gemacht. Es ist vielleicht was mehr drauf als klassischerweise auf dem Porträt, aber vielleicht bekommt ihr das in die Geschichte einsortiert. Oder ihr geht mal nah ran und schaut mal, was das mit dem Bild macht, dass ihr eben so nah rangehen musstet mit der Kamera. Ja, vielleicht würde man im ersten Moment sagen, okay, die Nase sieht jetzt doch ein bisschen größer aus, als sie in echt ist, aber vielleicht ist auch der Eindruck, wow, ihr müsst das Bild spricht mich an, weil es aussieht, als wäre die Person sehr nah an mir dran gewesen. Ja, so richtig viel kann man sonst eigentlich gar nicht dazu sagen, weil, wie immer in der Kunst, Regeln zu brechen sind, aber gerne gezielt. Aber das ist so mal eine kleine Einsortierung gewesen, wofür klassischerweise Brennweiten denn empfohlen werden und warum es vielleicht aber ganz gut ist, eben mit diesen Empfehlungen zu brechen oder einfach mal zu benutzen, was man hat, und sich viel mehr auf das zu stützen, was man sowieso in der Fototasche hat, und gar nicht so sehr zu denken, okay, das Bild könnte ich aber noch viel besser machen, wenn ich das und das Objektiv hätte. Wir alle lieben das Gear Acquisition Syndrome oder das GAS, wie es ja gerne abgekürzt wird. Aber am Ende ist es ja auch manchmal schön, mit weniger loszuziehen und nicht so viele Entscheidungen treffen zu müssen und nicht bei jedem Foto denken zu müssen, vielleicht wäre das aber besser gewesen, wenn ich das andere Objektiv drauf gemacht hätte, und man hält sich dann am Wechseln und am Rumexperimentieren, statt einfach mal das, was man gerade dabei hat, zu nutzen. Zumal das ja auch die Kreativität total entfachen kann, wenn man ein Motiv sieht, das eben mit der Brennweite vordergründig, vielleicht nach dieser Einsortierung eben, nicht so optimal zu fotografieren ist und man jetzt umdenken muss und mit den Gegebenheiten spielen muss. Vielleicht hat man zu viel Brennweite dabei und bekommt gar nicht das ganze Motiv drauf. Und wird durch die Brennweite dazu gezwungen zu überlegen, welchen Aspekt dieses Motivs möchte ich denn jetzt zeigen? Habe ich irgendwie ein schickes Auto, aber ich kann nicht weiter nach hinten gehen, also kann ich nicht das ganze Auto fotografieren, also zeige ich vielleicht ein Stück vom Kühlergrill und den Frontscheinwerfer oder den Frontscheinwerfer und ein Stück vom Rad, vielleicht nur den Außenspiegel und nach hinten das auslaufende Auto in die Bildecke oder sowas. Ne, man kann ganz viel damit rumexperimentieren, wenn man eben nicht die vordergründig passende Brennweite dabei hat. Und das fördert ja am Ende auch die Kreativität und sorgt vielleicht für die Fotos, die wir hinterher als besonders erachten und nicht als die, die man macht, wie man sie so macht, nach Lehrbuch. Trotzdem ist es natürlich gut, so eine grobe Idee zu haben, was man womit machen kann, um in Momenten, wo man Entscheidungen treffen muss, zumindest schon mal eine erste Schublade zu haben, in der man nach der Antwort suchen kann. So, das war wieder eine zahlenlastige Folge. Ich hoffe, ihr musstet nicht zu viel mit Micro Four Thirds. Das ist ein Zungenbrecher, das war mir vorher gar nicht so klar. APS-C und Kleinbild rumrechnen. Mittelformat habe ich mir jetzt gespart, weil es da auch verschiedene große Sensoren gibt. Da ist, glaube ich, der Umrechnungsfaktor bei GFX und Hasselblad normalerweise 0,8. Und bei anderen Kameras müsste ich jetzt erstmal nachgucken. Das weiß ich auswendig gar nicht. Nächste Woche hören wir uns dann wieder Alemann mit Falk und die nächste Solo-Episode von mir hört ihr, wenn alles so läuft, wie ich mir das ausgedacht habe, Ende April aus der Türkei. Ich bin nämlich demnächst im Urlaub und ja, habe mir gedacht, wenn ich dann schon mal da bin, kann ich doch eigentlich mal eine Episode aus dem Urlaub aufnehmen. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Themenideen für die nächste Sprechstunde habt, vielleicht gerade mit Blick darauf, dass die nicht in Deutschland, sondern im Urlaub aus der Türkei fotografiert wird, lasst es mich gerne wissen. Es muss auch nicht immer Technik sein, wenn ihr natürlich irgendein anderes Thema habt, was dazu passt, schmeißt es mir gerne rüber, dann nehme ich das dafür mit auf. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Rest März und einen wunderschönen Start in den April und wir hören uns nächste Woche wieder in großer Runde. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.